Am 23. Februar ist Bundestagswahl und so langsam gehen wir hier mit unseren Interviews auch in den Endspurt. Und ich sag mal so, wenn alles so läuft wie in den Umfragen im Moment vorausgesagt, dann spreche ich jetzt mit dem kommenden, dem dann 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bei mir ist CDU-Chef Friedrich Merz. Schönen guten Tag.
Herr Weiß, grüßen Sie.
Herr Merz, Sie könnten sich doch theoretisch eigentlich zurücklehnen, oder? Also jeder geht doch ernsthaft davon aus, dass Sie die Wahl gewinnen. Könnte man dann im Wahlkampf nicht einen Gang zurückschalten? Ich weiß, das tun Sie nicht, darauf werden wir noch zu sprechen kommen gleich. Aber man könnte doch eigentlich...
Nein, man könnte das nicht, denn wir wissen aus den Befragungen, dass eine große Zahl von Wählerinnen und Wählern noch nicht entschieden ist. Das ist übrigens in den letzten Jahren mehr geworden. Die Vorfestlegung der Wähler auf eine bestimmte Partei nimmt ab und die Entscheidungen in den letzten Tagen werden wichtiger. Und insofern werden wir bis zum 23. Februar jetzt diesen Wahlkampf engagiert führen und dann entscheiden die Wähler.
Haben Sie sich an die Formulierung denn schon gewöhnt, wie das klingt, Bundeskanzler Merz? Das wird ja auch für uns dann neu sein, wenn wir dann so Sätze sagen, wie sagte Kanzler Merz am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Wie klingt das für Sie, so im Zusammenhang gesprochen?
Ich habe mich mit dem Gedanken ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig beschäftigt. Jetzt müssen wir diese Wahl und wollen diese Wahl gewinnen. Und dann steht ja auch noch eine Wahl im Deutschen Bundestag an. Die Wählerinnen und Wähler wählen ja den Bundeskanzler nicht direkt, sondern sie wählen ihn indirekt durch die politischen Parteien. Wir werden dann sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag aussehen.
Aber Sie gehen schon davon aus, dass Sie das Ding gewinnen.
Ich gehe davon aus, dass ich eine sehr gute Chance habe, dieses Ding, wie Sie sagen, zu gewinnen, ja.
Wie geht es Ihnen in diesem, man muss ja Sprintwahlkampf sagen, ist das anstrengend oder wäre es Ihnen lieber, wenn es länger dauern würde, wie es ja normalerweise der Fall ist?
Nein, ich bin ehrlich gesagt ganz froh darum, dass es nicht noch das ganze Jahr 2025 dauert. Wir hätten ja sonst den Wahltermin Ende September gehabt. Jetzt haben wir ihn am 23. Februar. Also es sind mehrere Monate vorher, auch durch die auseinandergebrochene Ampel ausgelöst am 6. November. Es ist gut, dass jetzt der Wahlkampf in die Schlussphase geht und es ist gut, dass wir dann auch einen neuen Deutschen Bundestag haben und hoffentlich auch bald eine neue Regierung.
Gucken wir ein bisschen auf Sie persönlich. Sie sind 69 Jahre alt, verheiratet, geboren im Sauerland, seit 2022 CDU-Chef, gleichzeitig auch Fraktionschef. Und man muss ja sagen, dass Sie das alles schon mal fast hatten. Also den Fraktionschef hatten Sie schon, bis Sie sich dann 2009 aus der Politik zurückgezogen haben. 2021 dann das Comeback, 2022 schließlich Parteichef. Aber dafür mussten nacheinander mindestens Kramp-Karrenbauer und auch Armin Laschet scheitern. Also leicht hat Ihnen Ihre Partei es nicht gemacht, oder?
Nein, meine Partei hat es mir nicht leicht gemacht und ich mache es meiner Partei nicht leicht. Denn wir haben ja nun eine Bundestagswahl 2021 gewonnen. Ich sage immer wieder nicht, weil alle anderen so gut waren, sondern weil wir nicht mehr gut genug waren. Das war die Antwort der Wählerinnen und Wähler. Wir haben diesen Auftrag, jetzt Opposition zu sein im Deutschen Bundestag, angenommen. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen konnte ich meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, einigermaßen, wie das geht. 4 von 5 der Kollegen, die ich in der Bundestagsfraktion angetroffen habe, waren noch nie in der Opposition. Deswegen mussten wir jetzt erstmal, ich habe das immer so ausgedrückt, Oppositionsfähigkeit herstellen. Das haben wir geschafft. Nach einem Jahr war die Bundestagsfraktion sortiert und geordnet. Dann habe ich gesagt, zweite Phase ist, wir müssen die Partei neu auf Kurs bringen. Das hat ein Jahr länger gedauert. Wir haben im letzten Jahr im Mai unser neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Überhaupt erst das 4. in unserer Geschichte. Und die 3. Phase ist jetzt, nämlich Vorbereitung auf die Übernahme der Regierungsverantwortung.
Wie war Ihr Verhältnis zu Angela Merkel zuletzt, bevor sie sich zu ihren Anträgen zur Migrationspolitik geäußert hat? Ich frage das ganz bewusst.
Ja, das war.
Könnte sich ja verändert haben.
Nein, das ist gar nicht kompliziert. Angela Merkel hat sich entschieden, aus der Politik vollständig auszuscheiden. Wir haben im letzten Jahr ihren 70. Geburtstag ausgerichtet und gefeiert. Sie hat sich jetzt zu Wort gemeldet, das habe ich zur Kenntnis genommen. Angela Merkel ist nicht mehr in der aktiven Politik.
Klares Statement. Um ein bisschen was über Sie persönlich zu erfahren, würde ich gerne wissen, welche Charaktereigenschaft hat Ihnen in der Politik bisher am meisten geschadet?
Das weiß ich nicht zu beantworten. Das müssen andere beantworten. Mir wird ja manchmal vorgeworfen, dass ich zu klar bin, vielleicht auch manchmal zu hart bin in den Formulierungen. Ich glaube nicht, dass das schadet. Ich unterscheide mich da von anderen. Ich sage meine Meinung sehr klar und sehr deutlich und das ruft dann manchmal auch Widerspruch aus. Aber das ist mein Grundverständnis über Demokratie.
Welche Eigenschaft hat Ihnen bisher am meisten genutzt in der Politik?
Vielleicht, dass ich nicht immer nur in Anführungsstrichen Berufspolitiker war, sondern dass ich auch zwischendurch mal raus war, in der Privatwirtschaft war, dass ich mit einem Beruf in den Bundestag gekommen war, den ich hatte, den ich vorher ausgeübt habe, dass ich in diesen Beruf zurückkehren konnte und dass ich auch immer ein bisschen den Blick von außen hatte auf die Politik und nie nur von innen.
Kommen wir zur Bundestagswahl. Die absolute Mehrheit wird es am 23. Februar aller Voraussicht nach nicht werden. Mit wem wollen Sie denn persönlich am liebsten koalieren? Irgendjemanden müssen Sie ja suchen.
Zunächst einmal haben jetzt die Wählerinnen und Wähler das Wort. Die entscheiden darüber, wie der nächste Deutsche Bundestag zusammengesetzt ist. Und das ist, wie gesagt, offen. Wir sehen Umfrageergebnisse, aber Umfrageergebnisse sind noch keine Wahlergebnisse. Und wir führen keinen Koalitionswahlkampf. Wir führen einen Wahlkampf für uns. Und ich sage nur eines, was ich wirklich definitiv und sehr klar ausschließe. Wir werden auf gar keinen Fall in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist immer klar gewesen für uns. Alles andere müssen dann die demokratischen Parteien der breiten politischen Mitte von konservativ bis links miteinander besprechen. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, in Deutschland eine regierungsfähige Mehrheit im Deutschen Bundestag zu haben. Auch eine Mehrheit, die dann länger zusammenbleibt als nur 3 Jahre und mehr tut, als nur zu streiten. So, das ist das Allerwichtigste. Wir brauchen eine Regierung, die aufhört zu streiten.
Da bin ich komplett bei Ihnen und sagt aber Markus Söder, mit den Grünen auch auf keinen Fall. Fühlen Sie sich daran oder sind Sie daran gebunden oder fühlen Sie sich daran gebunden? Also es gibt ja Ärger, wenn Sie mit den Grünen Gespräche führen wollten, dann steht der Söder auf der Matte und sagt nee.
Markus Söder und ich teilen die sehr, sehr kritische Haltung zur Wirtschaftspolitik der Grünen. Wir sind uns in der Bewertung dessen, was die Grünen in den letzten Jahren in Deutschland angerichtet haben, sehr einig. Und ich füge aus meiner Sicht einmal hinzu, wir haben uns von den Grünen über die letzten Jahrzehnte viel zu häufig in eine Debatte verstricken lassen, was wir in diesem Lande alles verbieten und wo wir in diesem Lande überall aussteigen. Und das sind Fehler gewesen, die auch wir gemacht haben. Ich nenne mal nur das Thema Kernenergie. Wir haben uns in diese Debatte hineinziehen lassen. Jetzt wieder das Thema Elektromobilität, Verbot des Verbrenners, Verbot der Heizungen. Das ist ein Politikstil, den wir absolut nicht teilen, wo wir eine ganz andere Meinung haben als die Grünen. Und deswegen trennt uns mehr als nur persönliche Animositäten, die teilweise gar nicht so ausgeprägt sind, wie das immer dargestellt wird. Uns trennt in der Grundüberzeugung dessen, wie wir Wirtschaftspolitik, wie wir Umweltpolitik machen. Da unterscheidet uns sehr viel. Und deswegen, ich sage es auch mal aus meiner Sicht, für mich sind in den letzten Wochen die Abstände zu den Grünen auch politisch größer geworden. Schauen Sie die Migrationsdebatte. Die Grünen weigern sich anzuerkennen, dass wir hier wirklich ein massives Problem haben. Das ist bei den Sozialdemokraten anders. Die kommen zu anderen Ergebnissen. Also insofern teile ich in der Sache die Einschätzung, die Markus Söder immer wieder sagt. Ich formuliere es vielleicht ein bisschen freundlicher, aber in der Sache sind wir uns da sehr einig.
Jetzt haben Sie eine Menge Themen angesprochen, die auch noch Gegenstand dieses Interviews sein werden. Eine Hörerfrage, und ich schwöre Ihnen, die kam vor den Anträgen zur Migrationspolitik im Bundestag. Heike hat uns gefragt per E-Mail, wer garantiert mir, dass die Union nicht wortbrüchig wird und doch eine Koalition mit der AfD vielleicht irgendwann mal eingeht, so ähnlich wie wir das jetzt in Österreich erleben. Ich möchte meine Stimme keiner rechtsradikalen Partei geben. Wer garantiert mir, dass Sie, Herr Merz, nicht mit dieser Partei koalieren?
Ja, bedanke mich für die Frage und gib mir Gelegenheit, die Frage auch nochmal nicht nur klar zu beantworten, sondern die Antwort auch zu begründen. Die Antwort ist, das garantiere ich. Und ich sage es auch mal, ich bin erst der 10. Parteivorsitzende der CDU und ich habe nicht die Absicht, der Letzte zu sein. Wenn wir mit dieser Partei zusammengehen würden, würden wir alles über den Haufen werfen, was in der Verantwortung meiner Partei in 75 Jahren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Das ist die Westbindung, die NATO, die Bundeswehr, die Europäische Union, die Währungsunion mit dem Euro. Das alles stellt die AfD komplett und grundsätzlich in Frage. Wir unterscheiden uns nicht nur im Habitus, im Umgang miteinander, in der Art und Weise, wie wir sprechen. Wir unterscheiden uns fundamental in den zentralen politischen Fragen unseres Landes. Ich würde die Seele der CDU verkaufen, wenn ich auch nur daran denken würde, mit dieser Partei zusammenzugehen. Und deswegen kann ich Ihnen das wirklich ganz fest sagen. Die CDU würde sich selbst aufgeben, wenn sie in eine solche Verbindung, in eine solche Zusammenarbeit gehen würde. Und Deswegen, ich habe nicht vor, die CDU aufzugeben.
Wir müssen über die Anträge im Bundestag sprechen. Hätten Sie mit den Reaktionen darauf gerechnet, also dass Hunderttausende gegen die CDU und auch gegen die AfD dann auf die Straße gehen, dass es Demos vor der Parteizentrale gibt, dass Michel Friedmann öffentlichkeitswirksam austritt aus der Partei? Haben Sie damit gerechnet, dass das solche heftigen Reaktionen auslöst?
Uns war allen klar, dass es natürlich nach der letzten Woche öffentliche Diskussionen auch Protest gibt. Proteste hat es in Deutschland in der Geschichte der Nachkriegszeit immer wieder gegeben. Es hat hochumstrittene politische Entscheidungen gegeben und natürlich war auch diese letzte Woche der Auslöser für Proteste. Da wird natürlich auch ein bisschen die Empörung gerade bei den Sozialdemokraten, den Grünen, kultiviert. Die haben meinen jetzt ein Thema gefunden zu haben. Ich finde interessant, was danach passiert ist bei den Grünen und auch bei der SPD. Lars Klingbeil bietet uns schon am Sonntagabend Gespräche an über die Fortsetzung der Migrationsdebatte und die Grünen legen am Montag ein Sicherheitspaket vor. Ich muss mich korrigieren, nicht die Grünen, sondern Robert Habeck. Ein 10 Punkte umfassendes Sicherheitspaket. Zur Erinnerung, der Bundeskanzler hat in der letzten Woche Mittwoch eine Regierungserklärung abgegeben und dem Sinne nach gesagt, es ist alles richtig entschieden worden, wir haben alles getan, jetzt gibt es nur noch Vollzugsdefizite bei den Ländern. Also wenn das richtig wäre, hätte weder Klingbeil uns die Gespräche anbieten dürfen, noch Habeck am Montag ein Sicherheitspaket vorlegen dürfen. Also offensichtlich merken auch die Sozialdemokraten und die Grünen, dass hier erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht. Und insofern hat die Debatte etwas bewirkt. Sie hat das Augenmerk auf die Haltung gelegt, die wir einnehmen zum Thema Migration. Da waren ja immer noch Zweifel, ob wir das wirklich ernst meinen. Letzte Woche sind diese Zweifel ausgeräumt worden und jetzt kommen die Sozialdemokraten, kommen die Grünen und bieten uns Gespräche und ein Sicherheitspaket an. Also offensichtlich gibt es da doch Bewegung.
Das heißt, Sie müssen sich gar nicht vorwerfen, dass Sie mögliche Koalitionspartner vor den Kopf gestoßen haben. Das war mein erster Eindruck, aber wenn die jetzt schon wieder Gespräche signalisieren, Nein. Sind Sie ja mit sich im Reinen.
Schauen Sie auch die letzte Woche noch einmal an. Wir haben in dieser letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, das war die letzte volle Sitzungswoche in dieser Wahlperiode, wir haben 19 Gesetze zusammen mit den Sozialdemokraten und den Grünen verabschiedet. Nach dieser heftigen Debatte am Freitag abends haben wir zusammen mit den Sozialdemokraten und den Grünen das Gewalthilfegesetz verabschiedet. Ein Gesetz, das die Koalition mit der FDP 3 Jahre lang nicht hinbekommen hat. Ein wichtiges Gesetz zum Schutz von Frauen, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. Zum Beispiel auch mit dem Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Platz in einem Frauenhaus. Das haben wir am Freitagabend nach dieser heftigen Debatte mit der SPD und mit den Grünen noch verabschiedet. Also Sie sehen, da ist eine etwas künstliche Empörung mit dabei. Das muss man in einer Demokratie aushalten. Ich fand die Debatte in der letzten Woche im Deutschen Bundestag wichtig, sie war notwendig und sie hat eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung ausgelöst. Und was will denn ein Parlament mehr erreichen als eine Teilnahme eines großen Teiles der Öffentlichkeit an den Debatten, die wir führen? Ich fand, das war eine gute Stunde für das Parlament.
Das kann man so sehen, natürlich, klar. Ich muss zugeben, ich habe mir die Frage gestellt, aus welchen Gründen haben Sie das jetzt so kurz vor der Wahl getan? Theoretisch hätten Sie doch auch sagen können, Sie haben ja mehrmals einen 10-Punkte-Plan, 5-Punkte-Plan verabschiedet und auch veröffentlicht, sodass ja eigentlich jeder wissen musste, das passiert, wenn ich Friedrich Merz als Kanzler bekomme. Warum haben Sie das nicht einfach abgewartet? Dass man das dann mit Ihrem Regierungsauftrag dann nach der Wahl, hätte man das doch umsetzen können, ohne dass es so ein Theater gibt.
Naja, Sie müssen sehen, es hat sich ja im Deutschen Bundestag seit dem 6. November einiges verändert. Wir haben keine Regierung mehr mit einer parlamentarischen Mehrheit. Wir hatten früher auch schon in der ganzen Wahlperiode immer wieder Anträge im Deutschen Bundestag, die wir eingebracht haben und denen die AfD zugestimmt hat. Da hat sich nie jemand drüber aufgeregt. Jetzt hat die FDP in Teilen jedenfalls zugestimmt und plötzlich gab es eine andere Mehrheit im Deutschen Bundestag. Sollen wir denn unsere Anträge nicht vorlegen, weil möglicherweise die Falschen zustimmen? Dann gab es einen Gesetzentwurf, und das war ja die Diskussion am Freitag, ein Gesetzentwurf, der im Innenausschuss des Bundestages im letzten Jahr schon zu Ende beraten und beschlossen worden war. Das waren Schlussfolgerungen aus Solingen, die wir eingebracht haben. Und ich war in der Tat der Meinung, das hat Zeit bis nach der Bundestagswahl. Aber dazwischendurch sind Magdeburg und Aschaffenburg geschehen. Und ich habe ja auch begründet, warum ich mich nicht mehr an die Zusage binden will, nur das zu machen, was wir vorher mit den Sozialdemokraten und den Grünen verabredet hatten. Ich habe gesagt, ich kann es auch mit meinem Gewissen einfach nicht mehr verantworten, jetzt Dinge liegen zu lassen oder gegen eigene Anträge zu stimmen, die auf dem Tisch liegen, die zum Teil dem entsprechen, was die Ministerpräsidentenkonferenzen vorher einstimmig beschlossen hatten. Da sind Dinge drin, die die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm aufgeschrieben haben. Da sind Dinge drin, die der Ministerpräsident von Brandenburg in seinem Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat. Warum sollen wir das nicht entscheiden? Und meine Werbung ging ja in der ganzen Woche, auch in der Debatte am Freitag, immer an die Adresse der SPD, immer auch an die Adresse der Grünen. Wir haben ja 4 Stunden lang verhandelt und 4 Stunden lang die Sitzung des Deutschen Bundestages unterbrochen, um hier noch zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Aber das dann nicht zur Abstimmung zu bringen, nur weil möglicherweise die Falschen zustimmen, das muss ich ehrlich sagen, hätte unsere Glaubwürdigkeit erheblich beschädigt und deswegen haben wir es nicht gemacht.
Habeck hat dazu gesagt hier bei uns im Interview, Sie hätten in den Ausschüssen sich erpresst gefühlt von der Union. Also man hätte ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt, gesagt, so entweder ihr stimmt jetzt zu oder, ne, und dann war ja klar, was am Ende passiert, dass man dann mit der AfD diese Stimmen dann holt.
Nein,
oder
das,
holen könnte.
Das
hat Habeck gesagt.
Das kann sein, dass er das gesagt hat, aber das entspricht nun ganz und gar nicht den zeitlichen Abläufen. Dieses Gesetz ist im Deutschen Bundestag bearbeitet, behandelt, besprochen worden mit Anhörungen im Innenausschuss. Und es ist am 6. November, am Tag, als die Ampel abends auseinanderflog, nachmittags im Innenausschuss mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP abgelehnt worden. Und dann kam es zwangsläufig mit dieser Beschlussempfehlung, dem Gesetz nicht zuzustimmen, in den Bundestag. Das ist ein zwangsläufiger Ablauf im parlamentarischen Betrieb. Da kommt ein Gesetz dann in das Plenum zur Abstimmung. So, und die erste Abstimmung ging ja auch um die Frage, wird diesem Gesetz trotz der Ablehnung vorher zugestimmt? Die FDP hat in Aussicht gestellt, wir stimmen zu, sind dann auseinandergefallen. Es war ein Viertel nicht dabei. Wenn sie dabei gewesen wären, hätte das Gesetz eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gefunden. Das ist der normale parlamentarische Ablauf. Da ist nichts von Erpressung da gewesen, gar nichts. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der 5 Monate lang im Deutschen Bundestag lag und behandelt wurde und wo die Grünen Nein gesagt haben.
Kurz in den Inhalt geguckt, wenn Sie die Grenzen, ich sage das mal so salopp, dicht machen oder dichter, als Sie es jetzt aktuell sind. Was passiert mit Asylsuchenden, die schon hier sind? Es dauert ja unfassbar lange im Moment, bis klar ist, ob jemand überhaupt bleiben darf, bis er eine Perspektive hat. Ich habe gelesen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, im Schnitt 8 Monate, hat das im letzten Jahr, gerne aber auch schon mal noch länger. Das heißt, jemand sitzt unter Umständen fast 1 Jahr lang in einer Unterkunft und weiß nicht, ob oder wie es weitergeht. Das ist schon eine Zumutung, oder?
Das ist absolut eine Zumutung und zwar für alle Beteiligten eine Zumutung. Es ist vor allen Dingen eine Zumutung für die Behörden. Der gesamte Apparat funktioniert ja nicht mehr. Wir haben eine komplette Überlastungssituation aller beteiligten staatlichen Institutionen. Das betrifft die Gerichte, das betrifft die Ausländerämter. Wir sind hier in Meschede, gehen Sie auf die gegenüberliegende Straßenseite. Da ist das Kreishaus des Hochsauerlandkreises. Und stellen Sie sich mal einfach unten im Erdgeschoss in den Flur. Dann sehen Sie, wie das Ausländeramt des Hochsauerlandkreises überlastet ist. Die sind nicht mehr in der Lage, die hohen Fallzahlen angemessen zu bearbeiten. Wir haben in den letzten 3 Jahren nach Deutschland noch einmal über 2 Millionen zusätzliche Drittstaatsangehörige bekommen. Es geht einfach nicht mehr. Niemand ist mehr in der Lage, diese große Zahl einigermaßen vernünftig zu verwalten, in Anführungsstrichen. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen die Grenzen nicht schließen. Das will niemand. Wir müssen sie kontrollieren. So wie zum Beispiel in den 6 Wochen während der Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr. Das war sehr erfolgreich. Da sind die Grenzen kontrolliert worden. Frankreich kontrolliert die Grenzen seit Jahren zu Spanien und zu Italien hin. Es gibt ein bisschen Ärger zwischen Frankreich, Italien und Spanien. Aber die Franzosen machen es, weil sie einfach gesagt haben, die Zahlen müssen runter. So, und dasselbe gilt für Deutschland.
Die CDU plant Großes, damit schließen wir dieses Thema Migrationspolitik mal vorübergehend zumindest ab. Ja. Die Agenda 2030, daran sieht man, dass Gerhard Schröder schon 20 Jahre her ist, aber im Ernst, wir erinnern uns an die Agenda 2010, jetzt die Unionsversion, Agenda 2030. Sie wollen mit Ihrer Agenda Steuererleichterungen für Bürger, auch für Firmen, Sie wollen unter anderem die Strompreise senken, Netzentgelte, dadurch ein Wirtschaftswachstum erzeugen von 2% im Jahr. Kann man das ganz grob zusammengefasst so sagen?
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, die hätte ich nicht besser machen können.
Okay. Ach, kommen wir jetzt zu der Seite, die nicht so ganz klar ist, denn finanziert werden soll das alles durch Einsparungen an anderer Stelle. Bürgergeld soll durch eine neue Art der Grundsicherung ersetzt werden. Da gibt es dann Sanktionen für alle, die nachweislich nicht arbeiten wollen. Außerdem, wir haben es gerade besprochen, eine härtere Migrationspolitik. Jetzt sagen andere Parteien, das sei alles nicht bezahlbar. 100 Milliarden kosten allein die Steuersenkungen. Ich nehme an, die Zahl kennen Sie, Sie schütteln schon den Kopf. Das ist aber die Zahl, die auf dem Markt ist. 100 Milliarden kriegen wir ehrlicherweise nicht zusammen durch andere Migrationspolitik und Kürzungen beim Jobcenter, oder?
Nein, Herr Weiß, das ist natürlich richtig. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, das wird nicht alles am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Das wird eine Schrittfolge sein von 3 oder 4 Einzelschritten hin zum 1.1.2029. Und Sie haben eine Zahl richtigerweise genannt. Und diese Zahl kann gar nicht häufig genug genannt werden. Wir brauchen wieder Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wir sind jetzt im dritten Jahr einer schrumpfenden Volkswirtschaft. So, und das müssen wir schnell durchbrechen. Das hat Schröder übrigens vor 20 Jahren geschafft mit seiner Agenda 2010. Davon haben wir 10 Jahre profitiert. Das war richtig, was Schröder damals gemacht hat. Wir haben dem ja auch in Teilen zugestimmt. Und eine solche Agenda brauchen wir jetzt wieder. Und diese Agenda heißt vor allen Dingen Wettbewerbsfähigkeit für unsere Industrie. Wir müssen den Aderlass an Industriearbeitsplätzen stoppen. Wir haben in den letzten 3 Jahren 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Wir haben 400.000 Arbeitslose mehr seit Beginn dieser Koalition. Wir sind jetzt wieder bei fast 3 Millionen. Trotzdem sind 700.000 Stellen in Deutschland offen, die nicht besetzt werden können. Da stimmt etwas auf unserem Arbeitsmarkt nicht. Deswegen ist dieses Thema Bürgergeld so prominent auf der Tagesordnung für uns. Ja, bei den Flüchtlingen, die hohe Zahl kostet enorm viel Geld. Städte und Gemeinden ächzen unter diesen Lasten. Das sind mindestens 50 Milliarden Euro im Jahr, wenn nicht deutlich mehr. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir rauskommen aus dieser Abwärtsspirale. Wir brauchen wieder Wirtschaftswachstum. Und ich gebe Ihnen mal zum Wachstum ganz einfach eine Zahl. Wenn wir es schaffen würden, 2% Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder zu erreichen, und das ist ungefähr das, was wir an Potenzial haben, dann würden wir damit 90 Milliarden Euro höhere volkswirtschaftliche Leistung erzielen. So, und aus 90 Milliarden kommt ungefähr 20 Milliarden Euro Steuern. Das heißt, wir würden auch wieder Einnahmen bekommen. Und ich sage es immer wieder, die Steuereinnahmen aus einer schrumpfenden Volkswirtschaft sind auch bei 35% oder 30% niedriger als 25% aus einer wachsenden Volkswirtschaft. Diese Volkswirtschaft muss wieder wachsen. Und das ist die zentrale Botschaft.
Das heißt aber auch, wenn das nicht klappt, wenn die Wirtschaft nicht in Schwung kommt, dann wird's eng mit der Finanzierung.
Dann wird es nicht nur mit der Finanzierung eng, dann wird es mit den Arbeitsplätzen eng, dann wird es mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes eng, dann wird es für den Wohlstand in Deutschland ernsthafte Bedrohungen geben. Wir haben jetzt 400.000 Arbeitslose mehr. Das sind 400.000 Familien, die betroffen sind. Bei 3 Millionen Arbeitslosen. Das kann nicht so bleiben. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Menschen zurückkehren in den Arbeitsmarkt. Wir müssen eine höhere Leistung erbringen, was nicht heißt, dass nicht schon viele Menschen bis zum Anschlag belastet sind und arbeiten. Aber wir haben in einigen Bereichen bis zu 40% Teilzeitquote. Wir haben Kurzarbeit in vielen anderen Bereichen. Also da ist mehr möglich und wir müssen einfach auch den Fleiß der Menschen wieder belohnen. Wenn die Menschen keinen Spaß daran haben, mehr zu leisten, weil sie höhere Steuern zahlen, weil sie höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen, dann arbeiten sie nicht mehr, dann versuchen sie Auswege zu finden und das müssen wir jetzt korrigieren.
Großes Ärgernis in Deutschland seit Jahren ist die Bürokratie, hört man immer wieder, die wollen Sie auch abbauen, steht auch im Sofortprogramm. Jetzt hören wir das aber schon seit Jahren von jeder Regierung, ne, dass die Bürokratie abgebaut werden soll. Also offenbar ist aber nicht allzu viel passiert, unter Angela Merkel nicht. Bei der SPD haben auch nacheinander Steinbrück, Steinmeier, zuletzt jetzt Scholz auch immer gesagt, dass sie das unbedingt wollen. Die waren ja auch teilweise beteiligt an der Regierung. Warum sollen wir Ihnen jetzt glauben, dass es jetzt klappt?
Ich teile die Analyse voll und ganz und die Politik hat ein enormes Glaubwürdigkeitsproblem beim Thema Bürokratie. Ich spreche deswegen auch nicht mehr von Bürokratieabbau, sondern sage, wir müssen die Bürokratie zurückbauen. Wir müssen jetzt ganze Gesetze wirklich streichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sogenannte Lieferkettengesetz. Das wollen wir streichen, nicht ändern, sondern streichen, ersatzlos. Wir müssen auf der europäischen Ebene mehr tun. Ich bin mit Ursula von der Leyen da seit geraumer Zeit in einem sehr engen Dialog und ich habe ihr auch gesagt, wir können in Deutschland so viel tun und machen, wie wir wollen. Wir werden es nicht schaffen, wenn dieser Bürokratiewust aus Brüssel ungebremst weiter auf uns herabregnet. Und deswegen werde ich sehr, sehr viel Zeit investieren, auch in Brüssel, im Europäischen Rat, mit der Kommission, mit dem Europäischen Parlament, Diskussionen darüber zu führen, wie wir dieses Monstrum Bürokratie aus Brüssel in den Griff bekommen. Und da liegt aus meiner Sicht der größere Teil der Aufgabe.
Sie haben das Lieferkettengesetz angesprochen, das wollen Sie abschaffen. Das wird viele Unternehmen freuen, weil das wirklich ein Bürokratiemonster ist. Das ist ja das, was man immer hört. Aber der Gedanke dahinter war ja eigentlich da ein guter Ausbeutung von Menschenrechtsverletzungen in den produzierenden Ländern, bei Zulieferern. Das wollte man alles bekämpfen. Eigentlich ja keine schlechte Idee. Was passiert jetzt, wenn da jetzt keiner mehr drauf achtet?
Eigentlich eine gute Idee, aber das völlig falsche Mittel. Sie können den Unternehmen nicht zumuten, ihre gesamten Lieferketten bis in die kleinste Verästelung auf der Welt nachzuvollziehen. Das können die Unternehmen nicht. Und auch die Behauptung, das sollten nur die Großen machen und nicht die Kleinen, ist natürlich auch sehr vordergründig. Die Großen werden ja sofort ihre Zulieferer fragen, was macht ihr denn? Die Zulieferer müssen ihre eigenen Zulieferer fragen. Das geht runter bis in das kleinste Unternehmen. Das lässt niemanden aus. Und deswegen ist es das falsche Mittel, um ein als richtig erkanntes Problem oder als lösungsbedürftig erkanntes Problem zu identifizieren. Das muss man über internationale Abkommen machen. Das muss man politisch lösen. Das kann man nicht auf die Unternehmen abwälzen.
Wir haben eine Frage von Jürgen bekommen. Nachname wird hier nicht genannt. Er fragt oder möchte die Frage an alle Kandidaten stellen. Er sagt, das dramatische Ereignis in Magdeburg zeigt unter anderem auch, dass in allen Belangen die Digitalisierung bundeseinheitlich längst überfällig ist. Und jetzt, ich habe das auch erst nicht genau verstanden, jetzt schreibt er aber, das reicht vom BKA bis zu den einzelnen Polizeistellen. Die Behörden sind gar nicht vernetzt. Ist das der Grund, die fehlende Digitalisierung, dass diese Behörden, wir wissen ja von Behördenfehlern in mehreren Fällen, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg zumindest, vermutet man dahinter Behördenfehler, weil die nicht untereinander gesprochen haben. Ist das ein Problem der fehlenden Digitalisierung?
Ich glaube, die Analyse ist nicht ganz falsch, aber sie ist nicht vollständig. Richtig ist, dass die Behörden untereinander, und es ist eine große Zahl von Behörden, zwangsläufig im föderalen Staat gibt es zwangsläufig nicht nur eine Behörde, sondern viele, dass diese Behörden untereinander nicht genügend vernetzt sind und dass sie auch nicht genügend wissen voneinander. Das hängt auch mit der Digitalisierung zusammen, mit der fehlenden Digitalisierung. Aber es hängt auch mit einem Thema zusammen, das in Deutschland ein Lieblingsthema von Teilen der Bevölkerung ist, zum Teil auch von den Behörden, das ist das Thema Datenschutz. Der Datenschutz in Deutschland bremst die Ermittlungsbehörden. Ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Die Speicherung der IP-Adressen aus unseren Handys und aus unseren Computern ist in Deutschland nach wie vor nicht erlaubt. Die Handys, die wir bei solchen Straftätern wie zum Beispiel dem von Solingen dann auch in Besitz bekommen, die Sicherheitsbehörden, können nicht nachvollziehen, wo hat der in den letzten 3 Monaten vor der Tat kommuniziert. Das ganze Täterumfeld kann nicht ausgeleuchtet werden, weil wir die IP-Adresse, die der Mann auf seinem Handy nutzt mit seinen Kommunikationsmitteln, nicht gespeichert haben und weil man nicht nachvollziehen kann, mit wem hat der alles noch korrespondiert. Also wir müssen sehen, dass wir diese Ermittlungsmöglichkeiten schaffen. Die Speicherung von IP-Adressen ist dabei ein ganz, ganz wichtiges Element. Und wir müssen in Deutschland, das gilt aber nicht nur für diesen Bereich, das gilt für viele andere auch. Wir müssen mal etwas weniger über Datenschutz reden und wir müssen mal etwas mehr über Datennutzung und dann auch über Datensicherheit im umfassenden Sinne sprechen. Da tun wir viel zu wenig. Beim Datenschutz, finde ich, übertreiben wir es.
Frage, mit der Sie wahrscheinlich nicht rechnen. Die Union will das Cannabis-Gesetz wieder abschaffen. Hat Friedrich Merz vielleicht in jüngeren Jahren mal gekifft?
Ich habe das schon mal beantwortet. Ich habe ein einziges Mal in Rüthen auf der Schule mal abends bei einer Party an so einer Zigarette gezogen. Es hat mir furchtbar, ich habe damals viel geraucht, aber ich habe damals einmal dran gezogen. Ich fand es ganz schrecklich und habe es danach nie wieder gemacht.
Das ist aber vermutlich nicht der Grund, dass Sie das Cannabis-Gesetz wieder kippen wollen.
Nein.
Nehme ich an.
Nein, wir haben ja bei der Diskussion über dieses Gesetz auch in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages praktisch von allen Seiten, von den Polizeiorganisationen, von den Gesundheitsorganisationen, aus dem Ausland, von den Holländern. Wir haben überall die Warnung bekommen, lasst es sein. Und die Befürchtungen, die mit der sogenannten Liberalisierung von Cannabis einhergegangen sind, sind mehr als nur bestätigt worden. Wir haben eine explodierende Beschaffungskriminalität, insbesondere im Grenzraum zu den Niederlanden. Und der Irrsinn dieses Gesetzes ist ja nicht nur die Freigabe von Cannabis, sondern der besondere Irrsinn kommt ja darin zum Ausdruck, dass Cannabis freigegeben wurde, ohne vorher die entsprechenden Produktionsstandorte und Möglichkeiten freizugeben. Mit anderen Worten, die heute 20 Gramm oder 50 Gramm in der Tasche haben oder zu Hause haben, müssen sich dieses Cannabis illegal beschaffen, weil es legale Beschaffungsmöglichkeiten noch nicht gibt. Und gleichzeitig ist das Gesetz ausgeprägt worden oder ausgefertigt worden als ein Amnestiegesetz. Das heißt, diejenigen, die in den letzten Jahren verurteilt worden sind, haben jetzt einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Verfahren wieder geöffnet werden. Das sind in Deutschland ein paar hunderttausend Verfahren, die eigentlich abgeschlossen in den Archiven, in den Kellern der Staatsanwaltschaften lagen. Die müssen jetzt alle wieder rausgeholt werden. Also zusammengefasst, es ist ein Irrsinn, was die Koalition da gemacht hat.
Vom Cannabis zur Weltpolitik, wie fühlt sich das für Sie an, dass Donald Trump zur Amtseinführung mehrere führende AfD-Politiker eingeladen hat? Ich glaube, Ihr Fraktionsaußenexperte Jürgen Hart, der war auch eingeladen, ja. Ich glaube, der war auch da. Der Kanzler, das ist jetzt nicht Ihr Beritt, aber Scholz war auch nicht eingeladen, aber auch Ursula von der Leyen nicht, dafür aber AfD-Politiker. Wie fühlt sich das an, was da passiert?
Es fühlt sich insgesamt nicht gut an, weil auch die ersten Tage im Amt, Trump ist jetzt seit dem 20. Januar im Amt, zeigen, was er in Amerika jetzt tatsächlich vorhat und was er umsetzt. Die Nähe zur AfD ist das eine, aber das, was er in Amerika macht und wie er auch mit den Bediensteten der Behörden umgeht, mit den Justizbehörden umgeht. Das alles lässt erahnen, dass hier jemand wirklich ein Land auf den Kopf stellt und auch Grundsätze eines Rechtsstaates. Und Amerika ist ein Rechtsstaat. Es ist ein anderer Rechtsstaat als unser, aber es ist ein Rechtsstaat, dass er die Grundsätze eines Rechtsstaates bereit ist, in Frage zu stellen. Ich habe offen gestanden in den letzten Tagen immer größere Sorgen bekommen, auch um den inneren Zusammenhalt dieses Landes. Denn er kündigt im Grunde genommen den Konsens der politischen Mitte und den Konsens der Demokraten in Amerika auf. Und das ist für Europa eine ziemliche Herausforderung.
Werden Sie ihm das denn sagen beim Antrittsbesuch? Mal angenommen, dass irgendwann, wenn die Dinge denn so laufen, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, wenn die Umfragen denn so stimmen, da haben Sie irgendwann mal einen Termin in Washington. Und dann sagen Sie ihm das so?
Ich werde ihm sagen, dass ich zunächst einmal das Land gut kenne, dass ich in meinem Leben zwar dort nie gelebt habe, aber viel dort gewesen bin, weil ich auch dort in zwei großen Firmen gearbeitet habe. Ich das sehr bedauere, was ich dort sehe. Er wird mir im Zweifel wortreich erklären, dass das alles richtig ist. Wir werden dann auf die deutsch-amerikanischen, europäisch-amerikanischen, transatlantischen Beziehungen zu sprechen kommen. Und da ist die Erfahrung aus der ersten Amtszeit von Donald Trump, die Europäer müssen da zusammenhalten, die müssen eine gemeinsame Haltung einnehmen. Das betrifft die Handelspolitik, das betrifft die Verteidigungspolitik, das betrifft viele andere Dinge. Und schauen Sie, wir sind in Europa, allein in der Europäischen Union, da sind die Briten nicht dabei, wir sind 450 Millionen Einwohner, 450 Millionen Konsumenten. Wir sind in dieser Frage oder in dieser Zahl und der Menschen, die in Europa leben, größer als Amerika und Kanada zusammen. Wir sollten uns jetzt auch nicht kleiner machen, als wir sind. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir durchaus auch mit einem amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf Augenhöhe diskutieren.
Das macht ja Mut für die Zukunft.
Ja, ich bin auch bei solchen Fragen, ich lasse mich nicht gerne einschüchtern, auch durch ein solches äußeres, wie ich sagen, Gehabe, aber durch ein Auftreten, da beeindrucken Sie mich nicht mit. Die Frage ist immer, was haben wir selbst anzubieten? Was sind unsere Themen? Was bringen wir auf die Waage? Wie stark sind wir? Und diese Frage, die Antwort beantwortet sich danach, wie geschlossen sind wir in Europa? Wenn wir geschlossen sind, können wir was erreichen. Wenn wir uns auseinander dividieren lassen, dann können wir wenig erreichen.
Über zwei Themen müssen wir dringend noch sprechen. Beide haben mit dem Klima zu tun. Fangen wir mit der Verkehrswende an. Sie wollen das Verbot für Verbrennermotoren wieder rückgängig machen. Sie haben vorhin schon die EU angesprochen, dass sie da vieles bewirken müssen. Da haben sie sich dann aber auch wirklich viel vorgenommen, denn das ist ja jetzt gar nicht der Kurs der EU, das Verbot für Verbrennermotoren rückgängig machen. Sie setzen stattdessen auf E-Fuels. Wie möchten
nicht nur,
Sie denn
sondern auch.
Auch, ja, aber wie wollen Sie die Herrschaften in Brüssel denn überzeugen?
Naja, vielleicht können wir mal einen Blick auf die deutsche Wirtschaft richten und mal auf die Unternehmen, die zurzeit in der Verbrennertechnologie tätig sind, man muss fast sagen, waren. Wir haben mit dem Verbrenner, sowohl mit dem Benziner als auch mit dem Diesel, die modernste Ausfertigung dieser Technologie in Deutschland. Es gibt kein zweites Land auf der Welt, das in der Technologie für den Verbrenner so gut ist wie wir. Jetzt wird der Verbrenner angeblich 2035 verboten. Die Folge ist, dass die Unternehmen jetzt sofort die gesamte Forschung und Entwicklung zu diesem Thema einstellen. Und wenn Sie mal mit großen Unternehmen sprechen, die in diesem Bereich tätig sind, die verlieren zurzeit ihre Ingenieure. Die werden abgeworben von chinesischen Unternehmen, die jetzt auch Produktionsstätten hier in Europa aufbauen wollen. Auch mit Verbrennertechnologie. Ich kann es nur noch mal sagen, wir sind von allen guten Geistern verlassen. Immer nur zu verbieten. Die Kernenergie zu verbieten, die Heizung zu verbieten, jetzt den Verbrenner zu verbieten. Wenn wir technologisch vorne mitspielen wollen, dann müssen wir aufhören zu verbieten. Das, was der Staat machen muss, ist zu sagen, das sind die Bedingungen, das ist die CO2-Freiheit, die wir erreichen wollen in dem und dem Jahr. Und dann kommt hinten aus dem Auspuff nichts mehr raus, was Schadstoffe beinhaltet. Aber welche Technologie vorne unter der Haube ist, das müssen wir den Ingenieuren überlassen. Und wenn wir unsere Automobilindustrie retten wollen, dann müssen wir dieses Verbot für den Verbrenner so schnell wie möglich aufheben. In der EU wird das 2026 überprüft. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Überprüfung mit dem Ergebnis endet. Wir hören damit auf, dies zu verbieten.
Sie haben jetzt gerade den Atomausstieg angesprochen oder das Verbot der Kernenergie. Da wollte ich nur anmerken, also den Atomausstieg hat aber Angela Merkel maßgeblich vorangetrieben.
Sie hat es entschieden. Ja. Und ich sage mal, diese Entscheidung 2011 war falsch. Und wir würden sie heute im Jahr 2025 sicher nicht nochmal treffen.
Okay. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm stehen, Sie bauen die erneuerbaren Energien aus. Das Heizungsgesetz von Robert Habeck wollen Sie aber abschaffen. Frage deshalb, wie sieht die ideale Heizung in den nächsten Jahren in einem Haus in Deutschland nach dem CDU-Modell denn aus?
Wir wollen die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes zurücknehmen, die Herr Habeck mit der Koalition beschlossen hat. Das heißt aber nicht, dass es kein Gebäudeenergiegesetz mehr gibt. Es muss das alte Gebäudeenergiegesetz mehr oder weniger wieder in Kraft treten. Da war nämlich dieser technologische Weg eröffnet, indem der Staat sagt, wir wollen systematisch dafür sorgen, dass CO2 nicht mehr auch aus den privaten Heizungen entweichen kann. Schritt für Schritt technologisch das Problem lösen. Aber die ideale Heizung, Herr Weiß, die gibt es nicht für Deutschland. Die Menschen leben etwa zur Hälfte im Eigenheim in Deutschland oder in einer eigenen Wohnung. Die andere Hälfte wohnt in Mietwohnungen. Die Hälfte davon in größeren Einheiten, wo sie gar keine Wärmepumpe einbauen können. Es gibt Zehntausende von Wohnungen noch, die mit Etagenheizungen beheizt werden. Die sind baulich vollkommen ausgeschlossen, nicht geeignet für die Wärmepumpe. Das heißt, wir müssen technologische Lösungen in der Vielzahl ermöglichen. Und das Einzige, was wir machen müssen als Gesetzgeber, ist zu sagen, wir wollen, dass da zu einem bestimmten Zeitpunkt X kein CO2 mehr rauskommt. Wie diese Heizung dann aussieht, das muss man eben auch dem Markt, den Verbrauchern überlassen. Und das wird auch kein einheitliches System geben können. Dafür ist die Wohnungssituation in Deutschland viel zu unterschiedlich.
Vielen Dank bis hierher. Wir haben zum Schluss uns eine Schnellfragerunde überlegt. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt 11 Sätze anmoderieren und bitte Sie möglichst kurz. Das wäre wirklich wichtig, dass Sie das möglichst kurz ergänzen, jeweils jeden einzelnen Satz. Wenn Sie zu lang werden, stoppe ich Sie, dann sage ich, das können wir eh nicht sehen. Okay. Deutschland braucht Migration, weil
wir für den Arbeitsmarkt Migration brauchen, aber nicht für die sozialen Sicherungssysteme.
Strom und Heizung werden für uns alle bezahlbar bleiben, weil
wir das Angebot vergrößern und dafür sorgen, dass die Preisbildung auch über das vergrößerte Angebot stattfindet.
Damit unsere Kinder auch morgen noch in einem gesunden Wald spazieren gehen können,
müssen wir unsere Umwelt schützen. Und das ist das Wertvollste, was wir in der Hand haben, nämlich die natürlichen Lebensgrundlagen der Natur.
Damit Wohnungen in Zukunft bezahlbar bleiben,
müssen die Standards runter, müssen Wohngebiete ausgewiesen werden und vor allen Dingen müssen die enormen bürokratischen Hürden deutlich gesenkt werden. Andere Länder in Europa können das, zeigen das, wie es geht. Deutschland muss das auch machen.
Damit alle Kinder in Deutschland gleichermaßen gut lernen können,
brauchen wir sehr viel mehr Ganztagsbetreuung, sehr viel mehr Betreuungsangebote schon von früh an. Sehr früh auch Leistungstests, Lesetests, Sprachtests für die Kinder. Und wir brauchen auch die Verantwortung der Eltern. Der Staat kann das nicht alles alleine machen. Die Eltern sind mit in der Verantwortung.
Damit wir in Zukunft zuverlässig von A nach B kommen,
müssen wir alle Formen der Mobilität ermöglichen und sie gleichzeitig umweltschonend ausgestalten.
Damit es auch morgen noch Jobs gibt, von denen man leben kann,
brauchen wir in Deutschland produzierende Industrie. Deutschland muss ein Industrieland bleiben und das heißt, ungefähr ein Viertel der Arbeitsplätze in unserem Land müssen in der produzierenden Industrie bei großen, mittleren und kleinen Unternehmen auch erhalten bleiben.
Die Kriminalität auf unseren Straßen wird sinken, weil
wir sehr viel rigoroser gegen Kriminalität vorgehen müssen. Und ich habe es eben schon gesagt im Zusammenhang mit IP-Adressen. Wir müssen alle Formen der Ermittlungen und der Strafverfolgung nutzen und dürfen uns nicht durch vermeintlichen Datenschutz zum Täterschutz verleiten lassen.
Wir haben es fast geschafft, damit wir in Deutschland sicher leben können und keinen Krieg erleben müssen.
Wir wollen verteidigungsfähig bleiben, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen eine starke Bundeswehr, die auch abschreckt.
Dass der Krieg in der Ukraine bald endet,
das hoffen wir alle sehr. Er dauert im Grunde genommen jetzt schon mit fast 3 Jahren viel zu lange.
Letzte, damit ich nachts gut schlafen kann.
Ich kann immer gut schlafen, ganz wenige Ausnahmen. Meistens schlafe ich wirklich sehr gut, aber ich muss mit mir im Reinen sein und ich muss mir selbst auch sagen können, das, was du gerade tust, ist richtig und ist vor allem vor den Chancen unserer Kinder und Enkelkinder richtig und auch verantwortbar.
Ich danke Ihnen, das hat mit den Antworten, mit den Längen auch hervorragend funktioniert. CDU-Parteichef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz war bei uns. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für den 23. Februar. Fairerweise sage ich das natürlich allen.
Völlig in Ordnung.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.